RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Bundesligaspieltag haben die Berliner 38-33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen. Damit haben sie die Tabellenführung vor Titelverteidiger Magdeburg behauptet. Tabellenschlusslicht Potsdam hat auch sein letztes Spiel verloren. Gegen Melsungen gab es ein 26-31. In Berlin findet gerade der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen statt, der traditionelle Straßenumzug mit tausenden Akteurinnen und Akteuren. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist er nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain unterwegs. Die grünen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Hermann, sagte dem RBB, gefeiert werde die Vielfalt Berlins.
Ich finde das gerade in den aktuellen Zeiten entscheidend zu sehen. Und das spüren wir, wenn wir hier durchlaufen, wie wichtig das für die POC, für die migrantische Community ist, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Und das ist wahres Empowerment. Und eben auch zu sehen, dass wir im Kampf um unsere vielfältige Gesellschaft nicht alleine sind, sondern ganz viele Leute an unserer Seite haben.
Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Das hat das Militär bestätigt. Wie viele es sind, ist nicht bekannt. Trump hatte angeordnet, bis zu 2000 Soldaten zu schicken. Anlass sind die anhaltenden, teils gewaltsamen Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde. Die hatte bei Razzien Migranten festnehmen lassen. Der Einsatz der Nationalgarde erfolgt gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien, was unüblich ist. Carlo von Tiedemann ist tot. Der Rundfunk- und Fernsehmoderator ist im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Das hat seine Familie dem NDR mitgeteilt. Aus Hamburg berichtet Lars Henning.
Über 50 Jahre, so lange wie kein anderer, moderierte Carlo von Tiedemann beim Norddeutschen Rundfunk. Sein Markenzeichen waren seine Stimme, sein Schnauzer und die Nähe zu seinem Publikum. 1971 ging er erstmals auf Sendung. Zunächst als Reporter, dann als Moderator. Er war über viele Jahre das Aushängeschild bei NDR 2. Ab 1977 präsentierte er fast 1000 Sendungen der aktuellen Schaubude.
In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Frankreich mit 0-2. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend zweiter Schauer oder einzelne Gewitter, örtlich auch trocken, windig mit vereinzelt stürmischen Böen. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Ziesa 14 Grad. Morgen erst abziehender Regen, dann wechselhaft wieder Schauer oder Gewitter und windig bei 18 bis 20 Grad. Die Uhrzeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie an diesem Pfingstsonntagabend. Ja, Pfingsten in Berlin, das heißt immer der Karneval der Kulturen tobt durch die Innenstadt. Diesmal aber nicht in Kreuzberg. Die traditionelle Strecke kann wegen Bauarbeiten nicht genutzt werden diesmal. Deswegen feiert man heute eben in Friedrichshain und zwar auf der Frankfurter Allee. Das allerdings bei schwierigem Wetter. Der Wind schüttelt alle richtig durch. Unsere Reporterin Helena Dehler ist mittendrin. Helena, der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung herausgegeben. Trotzdem gute Stimmung?
Ja, die Stimmung ist ganz prima. Ich glaube, von der Sturmwarnung haben hier viele gar nicht wirklich was mitgekriegt. Viele kriegen was mit von der Samba-Gruppe, die gerade die Straße runterzieht. Die macht hier gerade ordentlich tollen Lärm natürlich. Und viele Besucherinnen und Besucher, die stehen hier mit zerzaustem Haar, muss ich sagen. Also der Wind ist ganz schön stark, aber trotzdem haben alle ein Lächeln im Gesicht. Das muss man sagen. Und ähnlich sieht's aus bei den Karnevalsgruppen. Vorher habe ich gerade bunte Federhüte gesehen, die Straße runtergehüpft sind und die mussten sie festhalten. Aber auch das geht irgendwie. Und es haben sich mittlerweile rund um die Strecke hier auch viele so kleine Partyableger gebildet. Das ist ja so ein Ding am Karneval. Also die Geschäfte in den Nebenstraßen, die haben Tische aufgebaut, verkaufen Essen, Getränke, haben dann auch eigene Musik dabei und das mündet dann in so einer Art fröhlichen Kakophonie, würde ich sagen. Also ganz Friedrichshain vom Karneval der Kulturen im positivsten Sinne betroffen und die Stimmung ist trotz Aprilwetter bestens.
War das jetzt aus deiner Sicht ein großer Unterschied zum Karneval in Kreuzberg?
Naja, es ist natürlich ein anderer Ort und da mussten sich viele Besucherinnen und Besucher erstmal dran gewöhnen, die den Karneval aus Kreuzberg so kennen. Ich habe mit einigen gesprochen, die haben mir gesagt, sie hatten damals in Kreuzberg so ihre Stammplätze und die wussten immer, wo man guten Blick hat. Das ist hier tatsächlich etwas schwieriger. Also, und ob jetzt Kreuzberg oder Friedrichshain besser ist, da sind sich die Leute, die ich gefragt habe, nicht so wirklich einig.
Also gefühlt konnte man in Kreuzberg besser tanzen.
Also ich finde es hier besser, weil mehr Platz ist einfach. Also das ist breiter, die Alleen und ich finde es ein guter Spot. Ich bin nur hier wegen dem jährlichen Chaos.
Mir selber hat es eigentlich in der Gneisenauer Straße besser gefallen, weil man war dichter ran, man kam näher ran so an das Ganze drum und dran.
Also ich muss sagen, ist auf jeden Fall mega nice, wie viele Kulturen dabei sind. Ich finde, das ist auch immer richtig schön zu sehen, wie vielfältig Berlin ist. Aber ich würde gern mitlaufen können.
Ja, aber es ist mehr Platz auf den Gehwegen. Das muss gesagt werden, hier an der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee. Das ist zum Beispiel einfacher für Rollstuhlfahrerinnen oder Menschen mit Kinderwagen.
So ein Großanlass ist ja auch immer eine Herausforderung für die Polizei. Was sagt die denn bisher zum Karneval heute?
Ja, die Pressestelle der Polizei hat mir gerade eben gesagt, die Einsatzlage, die entspricht einem ganz normalen Großanlass. Also wenn viele Menschen zusammenkommen und auch viel trinken, das ist hier der Fall, dann kommt es auch zu Konflikten. Alles in allem sei es aber ein schönes Fest mit, Zitat, Happening-Charakter. Und was ein großer Fokus ist, den die Berliner Polizei gelegt hat, das sind die Zufahrtsstraßen. Das kann man ganz gut erkennen. Da stehen sehr viele Poller und sehr viele Einsatzfahrzeuge. Damit will man verhindern, dass Menschen Autos in den Umzug oder in die Besuchergruppen fahren. Das ist gut zu sehen und für die Sicherheit sorgen hier 1500 Einsatzkräfte aus Berlin und auch aus anderen Bundesländern.
Noch zum Schluss, Helena, der Wildblumenmittelstreifen auf der Frankfurter Allee, der ist ja was ganz Besonderes. Nun wurde gebeten, ihn nicht zu betreten. Funktionierte das?
Also es ist so mit den Grünstreifen. Ich konnte jetzt nicht alle abgehen, aber die offiziellen Grünstreifen in der Mitte der Straße, die haben so kleine gelbe Zäune. Und das funktioniert ganz gut. Die sehen super aus. Und dann gibt es ja auf dem mega breiten Gehweg der Frankfurter Allee auch noch große Grünflächen, die haben Bauzäune. Dort funktioniert das auch prima. Auch die Rosensträucher, die sehen da super aus. Jetzt gerade stehe ich aber auf einer Grünfläche, die nicht gesichert ist an der Frankfurter Allee. Und die sieht aus wie eine Grünfläche bei einem Großanlass. Hier sind Glasflaschen, hier sind Pizzakartons, hier sind Plastiktüten. Da muss dann noch ordentlich sauber gemacht werden.
Aber trotzdem, das funktioniert anscheinend doch besser als gedacht. Ganz herzlichen Dank. Gute Laune beim Karneval der Kulturen. Helena Dehler war das von der Strecke. Tja, Pfingsten in Berlin, das ist eben immer der Karneval der Kulturen, der durch die Innenstadt tobt. Für Christen ist Pfingsten auch das Hochfest des Heiligen Geistes, von dem in der Apostelgeschichte ja berichtet wird, dass er nämlich am 50. Tag nach der Osterzeit zu den Aposteln und Jüngern herabkam. Das Datum gilt als Gründungsdatum der Kirche. Und deswegen ist Pfingsten im Vatikan ein sehr wichtiges Fest. Der neue Papst Leo XIV. Nutzte seine Predigt, um zur Überwindung von Streit in der Kirche und zum Frieden in der Welt aufzurufen. Aus Rom mehr von Anna Giordano.
In seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo XIV. Um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung, er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit den Worten, die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo XIV. Wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
Pfingsten im Vatikan, Anna Giordano berichtete aus Rom. Die Politik von US-Präsident Trump sorgt in den Staaten inzwischen für immer mehr Widerspruch. Wir nehmen das hier in Europa nicht wirklich wahr, aber in vielen Städten wird seit Wochen immer wieder gegen die erratischen Dekrete des Präsidenten demonstriert. Besonders die harte Migrationspolitik sorgt für Widerstand, der jetzt in Los Angeles anscheinend eskaliert. Razzien der Einwanderungsbehörde und ihr hartes Vorgehen gegen Migranten haben dort massive Proteste ausgelöst. Trump schickte nun die Nationalgarde. Die ersten Soldaten sind am frühen Morgen Ortszeit angekommen. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Sie formieren sich in der Gegend, in der es gestern Abend auch noch Demonstrationen gegeben hatte. Die Polizei teilte mit, dass zwei Menschen festgenommen wurden, nachdem Demonstranten Brandsätze geworfen hatten. Bilder von vor Ort zeigen Polizeibarrieren und immer wieder Rauchbomben bis in die Nacht. Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält. Ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
Korrespondent Andreas Hein war das über die angespannte Stimmung in Los Angeles. Dort steht ein wohl schwieriger Tag bevor, nachdem die Nationalgarde auf Weisung des US-Präsidenten dort eingerückt ist, um Unruhen zu bekämpfen. Die Bundespolizei hat derzeit ziemlich hohe Belastungen, weil auf Anordnung von Innenminister Dobrindt massiv an den Grenzen kontrolliert wird und das mit unsicherer Rechtsgrundlage, wie die Polizei selbst inzwischen beklagt. Dobrindt sieht da kein Problem und will obendrein die Bundespolizei anders ausrüsten und zwar mit Elektroschockern, also Tasern. Einige Bundesländer haben das Gerät schon zugelassen, die Geräte sind aber umstritten. Dobrindt argumentiert mit immer mehr Bedrohungen für die Polizei. Hauptstadtkorrespondent Lissi Kaufmann fasst zusammen.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet der CSU-Politiker das mit den zunehmenden Bedrohungen. Die sieht auch die Gewerkschaft der Polizei und der für die Bundespolizei zuständige Vorsitzende Andreas Roßkopf.
Wir versprechen uns gerade in den Bereichen der Bahnhöfen einen großen Einsatzmehrwert, denn auch hier haben wir eine sehr steigende Gewaltbereitschaft, insbesondere wie wir in Hamburg gesehen haben, auch oftmals mit Messern oder gefährlichen Gegenständen.
Für die Bundesbeamten käme mit dem Taser also eine weitere Waffe dazu. Mit den Geräten können Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig. Laut Roßkopf können die Taser aus 13 Metern Entfernung eingesetzt werden. Für die Beamten heißt das, sie müssen bei einem Einsatz schnell entscheiden, welche Waffe die richtige ist. Die Bundespolizei testet die Geräte bereits.
Wir haben bisher sehr positive Erfahrungen. Natürlich muss man bedenken, es bedarf einer großen Fortbildung und Weiterbildung bei der Anschaffung dieses Einsatzmittels von den Kollegen. Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
Die Linkspartei sieht den Einsatz kritisch. Die Abgeordnete Clara Bünger, die im Innenausschuss des Bundestages sitzt, hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich.
Beim Einsatz von Tasern sinkt tatsächlich die Hemmschwelle und dann wird man mit 50.000 Volt beschossen. Und da gab es in der Vergangenheit eben auch schon zahlreiche Tote in Deutschland. Und es wird eben keine Deeskalation bringen, sondern eher noch mehr Aufrüstung und auch Gewalteinsatz von der Polizei. Und ich halte das für falsch.
Die Grünen finden, die Polizei brauche eine verlässliche und rechtssichere Ausrüstung. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic, sagt, bisher sei unklar, wie eine solche Waffe rechtssicher ins Bundespolizeigesetz eingebettet werden könne. Bundesinnenminister Dobrindt hat angekündigt, noch in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass der Einsatz bei der Bundespolizei rechtlich möglich wird.
Soweit aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann. Damit zum Sport und damit zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bei den French Open in Paris kann Jannik Sinner in wenigen Sekunden sich zum ersten Mal zum Sieger krönen.
Sinner hat jetzt mittlerweile die Sonnenbrille abgenommen. Der Schatten fällt ins Stadion. Sie will Durchblick behalten. Sie will sehen, was ihr Schützling, was ihr Sohn da veranstaltet. Er ist der beste Tennisspieler der Welt. Er ist die Nummer 1. Er hat hier alle beherrscht. Und wahrscheinlich auch einen Carlos Alcaraz in diesem großen Finale. Aber der Matchball muss erstmal genutzt und verwandelt werden. Einstand bei Aufschlag Carlos Alcaraz. Der Spanier ist da, wird ein bisschen abgelenkt von Rufen, aber serviert einfach mal eiskalt einen Ass. Er ist noch da. Aber die Frage ist halt, was nutzt das alles? Selbst wenn er jetzt dieses Aufschlagspiel durchbringt, er hat ja einmal seinen Service abgegeben in diesem vierten Satz. Das heißt, jetzt beim starken Aufschläger Sinner, dann ist es wohl weg. Aber you never know, auch im Tennis nicht und erst recht nicht auf dem Sand hier von Paris. Entschieden ist es erst, wenn es entschieden ist. Alte Sportweisheit. Jetzt der Return von Sinner. Das ist eine fast gute Vorlage für Alcaraz, der die Vorhandchance nutzt, den Ball verwandelt, nochmal verkürzt. Es ist noch nichts geworden mit dem Match für Alcaraz, beziehungsweise für Sinner. Die Faust bei Alcaraz. Mal sehen, was Sinner jetzt noch drauf hat.
Wir sind gleich wieder bei Guido Ringel, feiern jetzt aber erst einmal die Füchse Berlin, die heute zum ersten Mal deutscher Handballmeister wurden. Jens Christian Gußmann.
Die Spieler jubelten, aber bei den Verantwortlichen der Füchse Berlin war mehr Erleichterung als Freude über die erste deutsche Handballmeisterschaft zu spüren. Der Druck, es jetzt endlich machen zu müssen, war nicht nur unmenschlich, sondern in der ersten Halbzeit auch extrem zu spüren. Völlig verdienter Halbzeitrückstand, -3, weil die Füchse einfach zu nervös waren. Ihnen drohte die schon sicher geglaubte Schale doch noch auf den letzten Metern zu entgleiten. Mit einer Steigerung in der Deckung kam die Mannschaft im zweiten Abschnitt dann ins Laufen. Tempo, 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 damit wurden die Neckar Löwen doch noch geknackt. Mit jedem Gegentor, das die Gastgeber kassierten, sanken Mut und Selbstvertrauen und die Füchse konnten doch noch jubeln. Aber nur die Spieler. Die Verantwortlichen, Bob Hanning und Stefan Kretschmer, waren nach dem 38:33 einfach zu kaputt.
Und Star dieser Mannschaft, der Welthandballer Matthias Gitzel, Weltmeister und Olympiasieger aus Dänemark.
Das ist unfassbar, wie hat das geschafft? Und heute war vielleicht die schwerste Aufgabe in den letzten paar Monaten. Wir hatten nicht so gut gespielt, wir waren vielleicht ein bisschen nervös für diesen Finale im Moment. Aber am Ende habe ich gesagt, in die Halbzeit, hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball. Und das haben wir gezeigt in letzte Halbzeit, zweite Halbzeit. So, ich bin so, also unfassbar glücklich.
Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin nach diesem Triumph in Mannheim heute bei den Rhein-Neckar-Löwen. Der SC Magdeburg, der hat sein Spiel auch gewonnen, aber das nutzte dem Titelverteidiger doch nichts mehr. Das 35:25 in Bietigheim. Und der VfL Potsdam, der hat auch das letzte Spiel verloren. 26:31 gegen Melsungen. Und wir warten jetzt, was unser Reporter Guido Ringel in Paris sagt beim Finale der French Open zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, ob er jetzt gleich wieder loslegt und werden dann auch sofort hinschalten. Bis dahin kann ich Ihnen noch sagen, dass die Olympiasiegerinnen Sara Errani und Jasmin Paolini heute erneut in Roland-Garros zugeschlagen und bei den French Open den Titel im Doppel gewonnen haben. Das Duo aus Italien setzte sich im Finale in 3 Sätzen gegen die Russin Olga Danilina und die Serbin Alexandra Krunic durch. Und dann für alle Radsportfans das erste Kräftemessen der Giganten dieser Sportart bei der Dauphiné-Rundfahrt. Die erste Etappe über 189 Kilometer. Und da zeigte Tadej Pogacar aus Slowenien, dass er momentan wohl der stärkste der 4 besten Radprofis der Welt ist. Denn Pogacar siegte vor seinem Konkurrenten Jonas Vingegaard aus Dänemark, 3. Mathieu van der Poel, Niederlande, und 4. Remco Evenepoel aus Belgien. So, und nun müsste es dann gleich soweit sein. Guido Ringel ist bereit und wir schalten dann in Kürze wieder zu den French Open nach Paris, bei denen gestern ja die Junioren aus Deutschland das Finale bestritten haben. Sieger in diesem Spiel Nils McDonald, ein junger Mann, geboren in Cardiff und aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, trainiert derzeit übrigens in Schweden, in einer Tennisakademie dort. Und wir warten auf das Zeichen unseres Reporters Guido Ringel. Das gibt er allerdings nicht und demzufolge schauen wir erst einmal ganz schnell, bevor wir noch einmal zum Handball zurückkommen, auf die deutsche Nationalelf, die heute das Spiel um den dritten Platz in der Nations League gegen Frankreich verloren hat. Steffi Batschig.
Er machte am Ende den Unterschied aus. Frankreichs Superstar Kylian Mbappé traf im Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen Deutschland erst via Rechtsflachschuss selbst und nutzte dann kurz vor dem Ende ein Missverständnis zwischen den Innenverteidigern Robin Koch und Jonathan Tah, um freistehend vor dem Tor den mitgelaufenen Michael Olise zu bedienen. Frankreich war kaltschnäuziger. Die DFB-Elf hatte aber Möglichkeiten zur Führung, gerade in der ersten Hälfte, ließ nur alle ungenutzt. Der vermeintliche Ausgleichstreffer des eingewechselten Dennis Undav wurde zudem wieder einkassiert, weil Niklas Füllkrug seinen Gegenspieler in der Entstehung des Tores gefoult hatte. Deutschland verpasst durch das 0:2 wichtige Punkte für eine bessere Platzierung in der Weltrangliste und muss jetzt bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer mit schwereren Gruppengegnern rechnen.
Soweit Steffi Batschig und hier ist der Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ich finde, wir haben eine ganz andere Mannschaft gesehen als am Mittwoch. Viel mehr Risiko, viel mehr Mut auch im Attackieren, viel mehr Ballgewinne. Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Wir wissen, dass wir vielleicht von der Einzelspielerqualität manchmal Mühe unterlegen sind zu den Top-Nationen, zu denen ich Frankreich auch zähle. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen. Und wir müssen dann schon schauen, dass wir die Dinge auch über die Linie drücken, wenn wir sie uns schon gut erarbeiten.
Der Bundestrainer hat so einige Probleme, die sind allerdings nichts im Vergleich zu denen des Nationaltrainers in Italien. Spalletti hat heute seinen bevorstehenden Rücktritt selbst bekannt gegeben. Und jetzt können wir noch mal kurz, höre ich gerade aus der Regie, zu Guido Ringel nach Paris gehen, zu den French Open.
Es ist noch nicht vorbei. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sinner hatte 3 Matchbälle, hat keinen davon nutzen können bei Aufschlag Alcaraz. Und jetzt bringt der Spanier das Kunststück fertig, als Sinner zum Match aufschlägt, dem nochmal das Service wegzunehmen. Es steht 5:5 im vierten Satz und alle flippen aus, alle aufgesprungen hier auf den Tribünen. Die Faust Richtung Carlos Alcaraz. Mensch, Junge, da geht doch noch was. Rette dich in den fünften. Da ist sowieso alles offen. Da kann jeder alles gewinnen. Das Publikum will mehr. Und ehrlich gesagt, ich auch. 4 Stunden reichen mir noch nicht. Die beiden bringen hier eine Menge auf den Platz. Nicht so genial. Von beiden nicht, wie in den 2 Wochen zuvor. Aber jetzt lebt es natürlich von der Spannung. Ähnlich vielleicht wie gestern bei den Frauen. Auch nicht die allerhöchste Extraklasse, aber extrem eng und spannend. Und jetzt Aufschlag Carlos Alcaraz. 5:5 im vierten. 2:1 die Satzführung für Jannik Sinner. Aber es ist eben noch nicht durch. Du kannst Vorteil haben, so viel du willst. Du musst auch den Matchball machen. Und das hat Jannik Sinner, der 23-Jährige, ich sag's jetzt einfach mal, von der Alm. Das ist ein Bauern. Junge, nicht geschafft. Er ist die Nummer 1 der Welt. Er will diesen Rang veredeln mit seinem ersten Titel in Paris. Noch hat er es nicht geschafft. Carlos Alcaraz ist da. Der Titelverteidiger will erneut sich zum König von Paris krönen. Alles Zukunftsmusik. Unmöglich, jetzt eine Tendenz klar zu machen, wer das Match hier gewinnen will. Oder soll und wird, besser gesagt. 2:1 Sinner in den Sätzen, aber 5:5 im vierten.
Die Füchse Berlin, die haben sich aber heute gekrönt zum deutschen Handballmeister. Jens-Christian Gussmann hat mit Füchse-Trainer Jaron Siewert nach der Schlusssirene in Mannheim gesprochen.
Normalerweise darf man als Sportreporter nie fragen, wie geht's gerade? Wie geht's gerade?
Mega gelöst. Am Ende der Reise angekommen. Natürlich auch mega kaputt, happy. Alle Emotionen, die so ein Erfolg mit sich bringen, überwältigen einen. Und jetzt gerade ist irgendwie so eine Leere. Die Freude war, ist unbeschreiblich.
Was war denn im Spiel los? Zur Halbzeit 17:20, 20 Gegentore, viel zu viel. Fast die schlechteste erste Halbzeit der ganzen Saison. Und dann dieser Rauschen in der zweiten Halbzeit. Das war typisch Füchse.
Ja, wenn man dann am Ende hier steht und gewinnt und als mit der Meisterschaft hier steht, dann ja, aber man hat den Druck gemerkt, man hat die Freude bei Rhein-Neckar-Löwen gesehen. Sie haben jeden Wurf getroffen, haben viel Tempo gemacht. Wir sind nicht ins Abwehrspiel gekommen. Und dann zweite Halbzeit stehen wir kompakter, denen geht ein bisschen die Puste aus. Wir glauben die ganze Zeit dran, lassen uns nicht zu nervös machen, obwohl bei -4, -5 kann es natürlich auch mal schnell gehen. Wir hatten aber noch genügend Zeit. Ja, und was wir dann Nervenstärke bewiesen haben, unglaubliche Mannschaft.
Jetzt wartet die Belohnung in Berlin auf dem Badeschiff auf Sie.
Ja.
Sind Sie eigentlich so ein Feierbiest?
Ach, das müssen andere beurteilen, aber wir werden heute Abend auf jeden Fall die Meisterschaft genießen.
Ja, und das haben schon andere beurteilt, nämlich der Sportvorstand der Füchse Berlin, Stefan Kretschmer, selbst einst herausragender Handballer. Er hat beim übertragenden Fernsehsender sich so über Jaron Sieberts Trinkvermögen geäußert. Ich zitiere, er verträgt nicht viel, das wird schon bei dem Bier gleich in der Kabine kritisch. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen, toi, toi, toi. Und hier kommt der Kommentar zu diesem Erfolg der Füchse Berlin von Nikolaus Hillmann.
20 Jahre lang hat diese Reise gedauert, welche nun in diesem bemerkenswerten Meistertitel ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Das Besondere daran ist meiner Meinung nach nicht, dass die Füchse zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind, sondern wie sie das geschafft haben in der stärksten Liga der Welt. Das Geheimnis des Erfolges klingt simpel, steckt aber voller Mühen. Man nehme ein paar großartige Ideen und verfolge deren Umsetzung mit großer Geduld und noch mehr Zielstrebigkeit. Genau diesen Weg beschritt Bob Hanning, als er 2005 als Geschäftsführer eines damals bedeutungslosen Zweitligisten namens Reinickendorfer Füchse begann und nichts als den berühmten Schuhkarton voller unbezahlter Rechnungen vorfand. Seine Träume bestanden darin, vernünftig Haus zu halten, die beste Nachwuchsabteilung Deutschlands aufzubauen und sich mit schönem Handball in die Herzen der Sportfans zu spielen. Diese Träume hat Bob Hanning dank seiner schier unerschöpflichen Energie wahr werden lassen. Bei der Frage, wer das dickste Portemonnaie hat, reihen sich die Füchse immer noch brav hinter den Platzhirschen Kiel, Flensburg, Melsungen und Magdeburg ein. Aus der Nachwuchsabteilung im Trainingszentrum Füchsetown stammen stolze 8 Spieler und der Trainer des neuen deutschen Meisters. Und so nebenbei spielen die Füchse ganz ohne Zweifel den schönsten und modernsten Handball weit und breit. Ein Mann alleine schafft das natürlich nicht. Am Anfang besorgte Hanning das Geld, überzeugte Spieler nach Berlin zu kommen und trainierte auch noch die Junioren. Inzwischen ist daraus Teamwork geworden. Den sportlichen Bereich verantwortet mit Stefan Kretschmer nun ein ehemaliger Weltklasse-Spieler, der auch sehr überzeugend sein kann. So hat er einen gewissen Matthias Gitzel dazu gebracht, nach Berlin zu kommen. Ihn als Lionel Messi oder Michael Jordan des Handballs zu bezeichnen, ist keineswegs übertrieben. Er ist nicht besonders groß, nicht kräftig, aber dafür wahnsinnig schnell. Sozusagen der Unfassbare. Seine Gegner können ihn nicht stoppen und die Fans in der Halle staunen und raunen über seine überraschenden Aktionen, Blitzpässe und Tore, von denen niemand weiß, wie er das nun wieder gemacht hat. Er verändert das Spiel der Füchse und den Handballsport. So einen Spieler habe ich bisher noch nicht gesehen und es lohnt sich nur, seinetwegen in die Max-Schmeling-Halle zu kommen. Doch auch Gitzel ist nichts ohne ein funktionierendes Team. Die beste Offensive der Liga kann es nur geben, wenn eine stabile Abwehr als Fundament dient. Mit einem faszinierenden Dejan Milosaljev im Tor. Es ist mir ein Rätsel, wie schnell und geschickt diese Pummelfee auf den Beinen ist, mit Gummimensch-Paraden die Gegner verzweifeln lässt und auch noch mit Köpfchen spielt, so wie seine Vorderleute. Diese Mannschaft konnte über mehrere Jahre reifen. Sie durfte Fehler machen. Sie hat gelernt. Spieler wie Nils Lichtlein, Tim Freihöfer, Lasse Ludwig, Mathis Langhoff und Max Benecke, alle aus der eigenen Jugend. U21-Weltmeister, inzwischen Nationalspieler und keineswegs Bankdrücker. Angeleitet vom jüngsten Trainer der Liga, Jaron Sievert. Erst 31 Jahre alt, seit 5 Jahren Cheftrainer, ausgebildet natürlich bei den Füchsen. Ein eher untypischer Handballcoach, ruhig, sachlich, analytisch, der seinem Team in den vergangenen Jahren diesen modernen und betörenden Tempohandball beigebracht hat. Das zeigt, der Berliner Weg kann funktionieren und die Reise ist noch nicht zu Ende. Am kommenden Wochenende können sich die Füchse die nächste Krone aufsetzen beim Final Four der Champions League in Köln.
Der Kommentar von Nikolaus Hillmann. Meine Reise ist allerdings zu Ende jetzt um 19.29 Uhr. Thomas Kroh dankt Ihnen für Ihr Interesse, wünscht Ihnen noch ein schönes Pfingstfest. Das Tennisturnier in Paris, die French Open, sind immer noch nicht zu Ende. Carlos Alcaraz führt im 4. Satz mit 6:5 gegen Jannik Sinner. Machen Sie es gut. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jetzt die Nachrichten mit Jasmin Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Und damit blicken wir nach Berlin. Friedrichshain bis Mitte, Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Goethe- und Gruner Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße ist zwischen Kielufer und Harzer Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke, ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Jasmin Becker. Beim Karneval der Kulturen in Berlin läuft gerade der große Straßenumzug. Rund 4.000 Akteurinnen und Akteure beteiligen sich an der Parade, die auf der Frankfurter Allee begonnen hat und Richtung Alexanderplatz zieht. Zehntausende Schaulustige säumen die Strecke. Zum ersten Mal findet der Umzug nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain statt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Im Fall der Autoattacke gestern in der Passauer Innenstadt hat ein Gericht Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag in 5 Fällen vor. Täter und Opfer stammen aus dem Irak. Aus Passau Astrid Dax.
Kripo und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 48-Jährige sein Auto bewusst in die Gruppe von Passanten gelenkt hat. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein. Neben seiner 40-jährigen Frau und der 5-jährigen Tochter wurden 3 Frauen im Alter von 18, 39 und 52 Jahren verletzt. Sie sollen Bekannte der Familie sein. Es bestand bei keinem der Opfer Lebensgefahr.
Berlins evangelischer Bischof Stäblein ist dagegen, dass die Kirche parteipolitisch aktiv ist. Aus diesem Bereich sollte sie sich raushalten, sagte er dem RBB. Er begründete das auch damit, dass jeder, unabhängig von einer Parteizugehörigkeit, mit der Kirche in Kontakt treten können soll. Auch mit AfD-Wählern müsse gesprochen werden, betonte Stäblein, obwohl diese Partei Dinge propagiere, die dem christlichen Menschenbild widersprechen. US-Präsident Trump hat angeordnet, 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles zu schicken. In der Stadt hat es wiederholt Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gegeben. Die hatte bei Razzien viele Migranten festgenommen. Aus den USA Giselle Uecker.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom kritisierte, der Einsatz der Soldaten werde die Spannungen in der Stadt weiter verschärfen. Trump selbst begründete sein Eingreifen in einem Social-Media-Posting. Der Gouverneur von Kalifornien und die Bürgermeisterin von Los Angeles seien nicht in der Lage, das Problem zu lösen und Krawalle und Plünderungen in der Stadt zu verhindern.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Bundesligaspieltag haben die Berliner 38-33 bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen. Damit haben sie die Tabellenführung vor Titelverteidiger Magdeburg behauptet. Tabellenschlusslich Potsdam hat auch sein letztes Spiel verloren. Gegen Melsungen gab es ein 26-31. Und in der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Frankreich mit 0-2. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, weiter Schauer oder einzelne Gewitter, örtlich auch trocken, windig mit vereinzelt stürmischen Böen. Die Uhrzeit jetzt 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Das berührt mich besonders, dass das Singen in die Stille führt und wieder aus der Stille raus.
In dem Körper, wenn ich das so gesungen habe, ist wie so eine Meditation. Und das erfüllt mich und das klingt im Körper weiter. Und das ist für mich das Göttliche.
Das sind sehr intensive Momente.
Wie Musik die Seele berührt, das ist unser Thema in dieser halben Stunde, denn wir feiern die Stadt Berlin und ihre Musik in einer großen RBB-Sommeraktion unter dem Motto Berlin Sounds. Und zu den Melodien dieser Stadt gehören auch die Lieder und Gesänge der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es hier gibt. Für sie ist Musik eine Verbindung zum Göttlichen. wie das klingt und was diese Melodien so besonders macht, darum geht es hier bei Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Musik ist ein Geschenk Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich. So hat der Reformator Martin Luther die Wirkung der Musik beschrieben. Er war übrigens selber begeisterter Sänger und Lautenspieler. Auch bei der Nacht der offenen Kirchen heute Abend gibt es an vielen Orten in Berlin und Brandenburg Musik für die Seele, einfach zum Zuhören und Genießen oder zum Mitsingen. Das geht besonders leicht bei den Gesängen aus Thésée. Thésée ist ein Dorf in Frankreich und da hat ein Schweizer Theologe mitten im Zweiten Weltkrieg eine christliche Ordensgemeinschaft gegründet. In Thésée ist ein eigener Musikstil entstanden und der hat mittlerweile in Europa tausende Fans, die pilgern zum Singen und Beten nach Frankreich, aber auch in Berlin und Brandenburg gibt es Thésée-Gruppen. Heute Abend gibt es zum Beispiel eine Thésée-Andacht im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen zu Pfingsten, und zwar in der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg. Unsere Reporterin Josephine Janert hat schon im Vorfeld so eine Andacht dort besucht und die Gäste haben ihr erzählt, warum ihnen diese Musik so viel bedeutet.
Ich selber bin zu Thésée gekommen, weil ich eine CD geschenkt bekommen habe, auf der CD-Lieder drauf waren. Und die habe ich mir angehört und das hat mich sofort berührt und hat mir gefallen. Und als ich dann mit der Pfarrerin, die damals hier war, die Gelegenheit ergeben hat, diese Andachten hier anzufangen, war ich also sofort dabei. Daran so begeistert ist, dass ich mehrstimmigen Gesang, ohne vorher zu proben, mit denen, die gerade da sind, machen kann. Das Schöne ist ja, dadurch, dass sich die eine Liedzeile ständig wiederholt, können auch Leute, die das noch gar nicht kennen, mit reinkommen. Und beim zweiten, dritten Durchlauf können sie schon mitsummen und beim vierten, fünften können sie vielleicht schon mitsingen. Und ich kann dann in die Oberstimme wechseln oder in die Unterstimme und dadurch entsteht dann plötzlich aus einem einfachen Klang was ganz Komplexes.
Die Thésée-Gemeinde veranstaltet so ein großes Jugendtreffen, das war in Rostock, in meiner Heimatstadt. Und da war es dann natürlich sehr beeindruckend für mich, in meiner Heimatstadt, in dem Messegelände plötzlich so viele Jugendliche zu sehen, die dann alle gemeinsam Thésée-Lieder singen. Genau, und das hat mich dann dazu gebracht, selber auch nach Thésée zu fahren und ein bisschen mehr Kontakte nachzusuchen. Und darin sehe ich, glaube ich, auch das Göttliche, dieses Zusammenkommen, zusammen zu singen. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht in der Gesellschaft auch ein bisschen untergegangen ist, was wir vielleicht auch wieder mehr machen sollten.
Das erfüllt mich so. Das ist so, als wenn in dem Körper, wenn ich das so gesungen habe, ist wie so eine Meditation. Und das erfüllt mich und das klingt im Körper weiter. Und das ist für mich das Göttliche.
Mein Name ist Tilman Reger und ich bin Pfarrer in der Trinitatiskirchengemeinde. Hier gibt es schon lange die Thésée-Gebete. Hier in dieser Kirchengemeinde konnte ich da eintauchen, in diese Art zu singen, aber vor allem auch die Stille zu genießen. Und das berührt mich besonders, dass wir gemeinsam singen und mal lauter und leiser und dass dann aber auch das Singen in die Stille führt und wieder aus der Stille raus und dass ein gemeinsames Singen und gemeinsames Beten und gemeinsames Stillsein ist und dann auch Kerzen angezündet werden, die auch gemeinsam brennen. Das sind sehr intensive Momente.
Und es gibt einem immer so eine Ruhe im Studium. Man kann mal zur Ruhe kommen, man kann über alles nachdenken und nimmt ein bisschen den Druck aus dem Alltag raus.
Musik für die Seele aus Thésée, eine Collage von Josephine Janert. Das Tisel-Singen beginnt heute Abend um 21:45 in der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen zu Pfingsten. Da laden viele Kirchen in Berlin und Brandenburg zu Konzerten und Aktionen ein. Auch muslimische Gläubige feiern übrigens noch bis Montag eins ihrer höchsten Feste, und zwar das Opferfest. Traditionell bekommen die Kinder Geschenke, die Familien kommen zusammen, die Gläubigen treffen sich zum Gebet. Und auch im Islam spielen Gesänge eine wichtige Rolle. Das hat unsere Reporterin Anne Winter erfahren.
Punkt 20.59 Uhr hebt der Muezzin in der Kreuzberger Omar ibn al-Khattab-Moschee zum Gebetsruf an. In einem weißen Umhang steht er mit dem Rücken zu den 3 Dutzend Männern, die sich an diesem Freitag zum Abendgebet versammelt haben. Etwa 10 Muezzine rufen hier täglich zu den 5 Gebeten, die der Islam vorschreibt. Alles Ehrenamtliche aus der Gemeinde, sagt Moscheesprecher Birol Ucan.
Weil der Islam lehrt, dieser Gebetsruftätigkeit ist was sehr Ehrenhaftes, was sehr Besonderes. Und wenn jemand diese Gabe hat, diese schöne Stimme zu sagen und auch diese Wörter richtig auszusprechen, dann ist das eine Gabe. Und wenn er das mit der aufrichtigen Absicht macht, das ist eine gute Tat.
Aber nicht jeder Mann, der sich dazu berufen fühlt, darf sich hier einfach das Mikro schnappen.
Bevor er offiziell hier als Gebetsrufer, er lernt das ja erstmal. Er lernt erstmal die Wörter, die er aufzusagen hat. Und dann wird einmal mindestens geguckt, ob er das richtig aufsagt. Und danach wird ihm sozusagen die irgendwie so eine Art Erlaubnis gegeben, dass er das machen kann, hier oder woanders.
Der erste Muezzin des Islam soll laut Überlieferung ein Äthiopier namens Bilal gewesen sein, weiß der Berliner Imam Ender Çetin.
Da gibt's eine interessante Geschichte dazu in den Hadithen, und zwar überlegen sich die ersten Muslime, wie sie denn die Betenden zum Gebet einladen sollten. Und da meldet sich ein Weggefährte des Propheten, der von einem Traum berichtet, wo er von einem Engel einen Gebetsruf gehört hat. Und der Prophet bittet ihn, diesen Gebetsruf mal so zu singen, zu rezitieren. Und er rezitiert es und es gefällt ihm so sehr, dass er ihn und eine weitere Person als den Gebetsrufer auswählt, der dann alle Muslime 5-mal am Tag somit immer zum Gebet eingeladen hat, zum Gemeinschaftsgebet.
Eine schöne, starke Stimme ist wichtig, denn der Klang der Worte soll die Gläubigen auch emotional erreichen, sagt Ender Çetin. Den Gebetsruf beherrscht er zwar auch, aber als Imam ist das nicht seine Aufgabe. Der muss vor allem den Koran rezitieren können. Eine Kunst, die Ender Çetin bei seiner Ausbildung am Islamkolleg gelernt hat. Das Opferfest, das höchste islamische Fest, das Muslime seit Freitag feiern, erinnert an die Bereitschaft Abrahams, Gott seinen Sohn zu opfern. An diesem Feiertag würde ein Imam zum Beispiel die Verse 127 bis 129 aus der 2. Sure rezitieren.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.
Bei den täglichen 5 Pflichtgebeten rezitiert der Imam nicht aus dem Koran, er betet nur vor. Nach rund 12 Minuten endet das Abendgebet in der Omar ibn al-Khattab-Moschee mit dem Friedensgruß. Die dicht nebeneinander knienden Männer wenden den Kopf nach rechts und links ihrem Nachbarn zu. Von einem Gitter von neugierigen Blicken geschützt, haben auf der Galerie 2 Etagen über ihnen auch ein Dutzend Frauen am Gebet teilgenommen. Manche haben ihre kleinen Kinder mitgebracht. Gülisa nimmt hier oft am Gebet teil. Sie kommt immer gern, aber der Gebetsruf eines bestimmten Muezzins hat es ihr besonders angetan.
Er hat so schöne Stimme, so seidig. Und man hört gerne und man fühlt sich so wohl. So innerlich. Ich höre gerne zu, dann bin ich so in eine schöne Gefühle, so ich spüre mich so vom Herzen gut.
Klänge für die Seele. Über die Aufgabe eines Muezzins berichtete Anne Winter. Berlin Sounds. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB und im RBB 24 Inforadio eine Stadt und ihre Musik. Und in dieser halben Stunde geht es um Musik für die Seele. Die Berlinerin Esther Hirsch war schon als Kind fasziniert von Musik. Genauer gesagt von den jüdischen Gesängen, die Kantoren in ihrer Synagoge vortrugen. In den 1980er Jahren durfte dieses Amt nämlich nur von Männern ausgeübt werden. Das hat sich inzwischen geändert und seit über 20 Jahren ist Esther Hirsch Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Ich habe mit ihr über ihre Liebe zur Musik und zum Gesang in der Synagoge gesprochen und meine erste Frage an sie war, was ihr Musik bedeutet.
Allein der Begriff Musik ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Für mich ist Musik zum einen natürlich etwas, was mich formt, was mich beeindruckt. Natürlich höre ich alle möglichen Musikstile. Ich lebe ja im Sound dieser Stadt. Und natürlich ist es auch so, dass eben auch mein Ausdruck an Musik, zum einen muss man dazu wissen, dass das jüdische Gebet von Musik lebt, von Stimme, von Gesang, von gemeinsam singen, gemeinsam musizieren, aber musizieren jetzt nicht im Sinne von Band oder Orchester, sondern eben einen Sound, einen Klang zu erzeugen. Und dass das eben mein ganzes Leben prägt, denn Musik ist ja etwas, was uns sofort nicht nur ins Ohr geht, wortwörtlich, sondern eben uns komplett mitnimmt. Wenn wir eine fröhliche Melodie haben, eine tragische Melodie, wir brauchen die Worte zwangsläufig nicht zu verstehen und sind schon berührt und wissen schon, was gemeint ist. Das kann natürlich auch in die Irre führen, gebe ich zu.
Ich habe gelesen, dass das Ausüben der jüdischen Religion ohne Musik undenkbar ist. Würden Sie dem zustimmen?
Absolut. Also für mich, ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Und warum ist das so?
Weil es das Gebet so prägt. Und Gebet ist das, was über allem steht, für meine Begriffe. Jetzt werden mir ganz viele Menschen widersprechen. Aber es ist natürlich, jüdische Lebensweise ist natürlich eine Vielzahl von Komponenten, die zusammenkommt an Traditionen, Gesetzen, Regeln, Gebeten, Zusammensein, Gefühlen, alles. Ich stelle mir das eigentlich bei anderen Menschen auch so vor. Aber jetzt kann ich natürlich nur für mich sprechen. Das ist eben eine Vielzahl, die zusammenkommt. Aber das ist natürlich, was mein Leben prägt. Gebet ist das, was mich durch den Tag begleitet, was mir eine Form, eine Anleitung gibt, ein Gespräch, auch eine Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Und das ist immer musikalisch geprägt, wobei man eben das Wort Musik jetzt nicht deuten darf in Schubert, Brahms, ich lerne eine Zeile auswendig, ich übe auf Klavier und gebe das wieder, sondern es ist, gehört auch dazu, aber es ist viel tradierter und intuitiver.
Von daher schlage ich vor, wir hören uns mal ein Beispiel an, und zwar ein Gebet, das Sie gesungen haben, ja, für kranke Menschen. Ein Gebet, gesungen von der Kantorin Esther Hirsch. Ja, Frau Hirsch, wenn Sie sich dieses Gebet jetzt nochmal anhören, was ist das für ein Gesang?
Das ist tatsächlich ein typisches Beispiel für einen Gebetsgesang. Auch sogar dieses Gebet kann vollständig unterschiedlich klingen, nicht nur, wenn ich es mehrmals hintereinander mache an verschiedenen Tagen, sondern auch je nachdem, für wen ich es mache. Und dann habe ich tatsächlich dafür auch andere Melodien. Ich kann diese Art von Tonsprüngen unglaublich variieren und auf verschiedene Texte legen, beziehungsweise auf verschiedene Textlängen. Dieses Gebet war jetzt ein Wunsch für Kranke, dass sie bald wieder genesen werden. Und dort wird auch der Text variieren, je nachdem, für wen ich einfüge, ob ich namentlich kranke Menschen einfüge, ob ich Anlässe einfüge und ob ich zum Beispiel mit der Gemeinde interagiere und sie mir noch während dieses Gebetes Namen zurufen, die ich nennen soll und einfügen soll. Und dadurch müssen diese Variationen ganz flexibel bleiben, damit ich eben Worte einfügen kann, damit ich verschiedene Silbenlänge habe. Und deshalb sind es, ich nenne es mal Tonsprünge. Ich weiß, wo ich hin will, aber es ist in meinem Kopf noch nicht fest. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wie es gleich klingen wird. Und man kann hören, ob ich am Ende des Satzes bin, am Anfang des Satzes, ob jetzt eine Aufzählung kommt. Dafür gibt es völlig verschiedene Melodiephrasen, die eben teilweise tradiert sind und teilweise auch sehr eigen interpretiert werden. Damit kann ich zum Beispiel auch festlegen, wenn ich längere Gebetstexte habe, zum Beispiel im Morgengebet, das wird jetzt anders klingen, nicht wie man es eben gehört hat, dann kann ich lange Gebete rezitieren, ohne ein Notenblatt zu haben. Und ich werde es inhaltlich anpassen, ob ich die Stimme anhebe oder senke, ob ich es ein bisschen verziere, ob ich etwas hervorheben will. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht zweimal exakt gleich klingen und doch sehr ähnlich. Denn es wird eine Uhrzeit widerspiegeln, nämlich bin ich im Morgengebet oder im Abendgebet, und es wird auch die Jahreszeit widerspiegeln, welcher Tag ist gerade. Und insofern haben wir beispielsweise eben auch Eröffnungsphrasen, die haben tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert, dank Louis Lewandowski, aber der auch tradiert hat, der bestehende Melodien schon aufgenommen hat, weiß ich genau, der Inhalt des Satzes ist exakt der gleiche, aber ich weiß, ob es das Morgengebet oder das Abendgebet oder ein Feiertag ist, weil es sich melodiös...
Das können Sie raushören.
Ich kenne das Thema dafür und deshalb werde ich das anpassen an die Gebete, die auch folgen werden.
Ah ja, also auf der einen Seite sind diese Gesänge ganz lange tradiert und weitergegeben. Auf der anderen Seite ist aber sozusagen keins wie das andere. Das ist ja eigentlich wie so ein Widerspruch ein bisschen, oder?
Nein. Man stelle sich das jetzt ein bisschen vor wie Jazz. Oder
okay.
Jetzt kenne ich mich im Jazz nicht gut genug aus. Aber es gibt Themen, es gibt Zusammenkünfte und es gibt Freiheiten. Ich halte mich nicht unbedingt an ein bestimmtes Tempo. Ich kann mit dem Tempo variieren. Ich denke auch nicht in Tonarten, sondern ich kenne Melodien und ich kenne Themen und ich werde sie auf die Worte anpassen. Das ist im Übrigen sehr viel einfacher, weil es flexibler ist,
sagt Esther Hirsch. Sie ist Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Was sie schon als kleines Mädchen an der Synagogalmusik so fasziniert hat und wie sie sich fühlt, wenn sie vor der Gemeinde steht, darüber habe ich auch mit Esther Hirsch gesprochen, und zwar in unserem Podcast Das Gespräch. Den finden Sie ab morgen Abend in der ARD Audiothek. Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio, heute zum Thema Musik für die Seele. Und in diesem Zusammenhang schauen wir jetzt auf den Buddhismus und gesungene Mantren. Im Meditationszentrum Lotus Vihara in Berlin-Mitte werden dafür sogar Kurse angeboten. Markus Latong hat danach gefragt, welche Bedeutung diese Gesänge haben.
Ein flaches Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof tanzen rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara. Jan Kersias ist vom Beruf Schauspieler und kommt in seiner Freizeit hierher, um auf eine ganz besondere Art zu singen.
Om Namo Guru Dev Namo. Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben. Als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Wenn ich heute das aus der Sicht, wo ich Mantren kennengelernt habe, das damals gewusst hätte, was für eine Chance da jetzt drinsteckt, als kleiner Bub jetzt diese Gebete aufzusagen, mich zu verbinden mit Maria, zu der ich eine große Nähe damals hatte, hätte mir das bestimmt sehr viel geholfen, sehr viel Geborgenheit gegeben. Aber für mich war es der strenge Pastor, der gesagt hat, so, du warst böse, du musst jetzt beten, damit du Buße tust. Das wurde mir halt damals leider so beigebracht. Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Der Begriff Mantra stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Ein Mantra kann man nicht machen. Ein Mantra kann man nicht einfach komponieren. Wir könnten uns jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ach, wir komponieren mal ein neues Mantra, sondern ein Mantra entsteht aus der jahrhundertelangen Erfahrung von Menschen und findet einen klanglichen Ausdruck und spricht etwas an im Gegenüber oder in uns, das uns eben beschützt, etwas zum Ausdruck bringt, befreit.
Mantren sind vielfältig und geradezu zahllos. Einige von ihnen sollen den Geist beruhigen oder energetisieren. Andere drücken Dankbarkeit aus. Die Ursprünge der Verse lassen sich kaum erfassen und verlieren sich im Dunkel der Geschichte, so Wilfried Reuter. Entgegen der Vorstellung von vielen Außenstehenden hätten die Mantren mit Trancezuständen oder Mystik nichts zu tun. Für Wilfried Reuter sind sie vielmehr ein täglicher Begleiter.
Ich spreche ein Mantra, wenn ich Auto fahre, ich spreche ein Mantra, wenn ich in der S-Bahn sitze. Wenn ich in der S-Bahn bin, werde ich natürlich kein lautes Mantra erklingen lassen, sondern spreche das lautlos für mich. In Situationen, wo die Gefahr besteht, dass ich die Balance verliere oder dass mich etwas erschreckt oder irgendwelche Bilder übermächtig werden, Emotionen mich besetzen, kann ein Mantra eine unglaubliche Hilfe sein.
Wenn ich zum Beispiel ein Mantra wirklich 20 Minuten, 30 Minuten immer wieder wiederhole, vielleicht sogar eine Stunde, merkt man tatsächlich, wie der Geist, das ist wirklich ähnlich wie auf einer Pilgerreise, wo man 2-3 Wochen lang der Geist sagt, was machst du hier eigentlich, du musst nach Hause, deine Familie, deinen Beruf. Und irgendwann gibt der Geist auf und sagt, okay, der hört nicht auf zu laufen. Und dann wird es ruhig und es fällt eine Stille in einen hinein.
Energetisierende Mantren, Markus Latong berichtete. Und das war Leben. Wir haben heute über Musik für die Seele gesprochen, Musik als Gebet, Musik, die Energie gibt und Lieder, die ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit schaffen, wenn man sie gemeinsam singt. Auch morgen geht es hier im RBB 24 Inforadio um die Musikstadt Berlin an unserem Thementag zur RBB Sommeraktion Berlin Sounds. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage Danke fürs Zuhören. Und hier geht es weiter mit Service und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Damit blicken wir nach Berlin. Friedrichshain bis Mitte, Frankfurter und Karl-Marx-Allee wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Goethe- und Grunerstraße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße, ist zwischen Kielufer und Harzer Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke, ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Aktuell ist noch zur S-Bahn auf den Linien S45, 46 und 47 müssen Sie nach einem Polizeieinsatz mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Gazastreifen ist die Lebensmittelverteilung wieder angelaufen. Die Ausgabezentren der Gaza Humanitarian Foundation waren für 2 Tage geschlossen. Wegen des großen Andrangs und Drohungen der Terrororganisation Hamas, wie die US-israelische Stiftung mitteilte. Zum Opferfest, das Muslime weltweit in diesen Tagen feiern, fehlt es den Menschen in Gaza an allem. Israel setzte seine Angriffe auch heute fort.
Er stand weit oben auf der Liste der gesuchten Terroristen, Assad Abu Jarriya, der Chef der Mujahideen-Brigaden. Die israelische Armee tötete ihn offenbar bei einer sogenannten Spezialoperation. Die eher kleine Terrorgruppe aus Gaza soll bei der Terrorattacke auf Israel an der Entführung und Ermordung der Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihrer beiden Kinder beteiligt gewesen sein. Eine andere Militäroperation im Gazastreifen verlief aus Sicht Israels bisher nicht erfolgreich. Nach Darstellung der Hamas hat das israelische Militär das Gebiet umzingelt, in dem die Geisel Matan Zangauker festgehalten wird. Die Terrororganisation veröffentlichte ein Foto und warnte vor der Befreiung des Mannes. In Tel Aviv gingen in der vergangenen Nacht erneut Tausende auf die Straßen, um für die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren. Darunter auch Einaf Zangauker, die Mutter einer der Geiseln. Regierungschef Netanyahu opfere für seinen Militärkurs die Geiseln, kritisierte sie. Netanyahu, wenn mein Matan nicht lebend zurückkehrt, klebt sein Blut an deinen Händen. Im Gazastreifen kam es am Vormittag in der Nähe eines Verteilzentrums erneut zu chaotischen Szenen. Schüsse fielen, die Details des Vorfalls sind unklar. Es sind die Umstände, unter denen die Menschen in Gaza das muslimische Opferfest begehen. Sie beten unter freiem Himmel und in den zerstörten Moscheen. Es ist für viele das schlimmste Opferfest, das sie bisher erlebt haben.
In den USA hat Präsident Trump wegen anhaltender Proteste gegen seine Migrationspolitik 2000 Soldaten der Nationalgarde in Kalifornien mobilisiert. Wie in Los Angeles.